Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo Alexander, lass uns über Politik reden.
Hallo liebe Anja, ja, das tun wir doch am liebsten.
Und heute? Ja, wir schließen unsere Europareihe ab. Wir wollen heute mal für uns das Fazit ziehen aus unserer kleinen, bescheidenen thematischen Reihe. Man könnte natürlich zum Thema Europa einen eigenen Podcast machen und den über Jahre füllen, das ist uns auch klar. Aber so einen kleinen Ritt haben wir schon schön gemacht, oder?
Ja, und wir machen ja auch noch einen kleinen Zwischenstand. Ist ja nicht gesagt, dass wir das Thema nicht irgendwann wieder aufgreifen hier im Podcast. Aber wir haben gesagt, man muss auch von Zeit zu Zeit mal eine Zäsur vornehmen und auch mal so eine Reihe oder eine Staffel oder eine Schiene, wie immer man das jetzt nennen will, mal für vorläufig beendet erklären.
Dann wird es heute also unser persönliches Fazit unserer kleinen Reihe Visionen auf der Spur. Mit der Leitfrage, so sind wir mal eingestiegen, ist Europa in Gefahr?
Ja, genau. Das war der Ausgangspunkt.
Und wir setzen natürlich für euch da draußen voraus, dass ihr alle Folgen intensiv gehört habt. Aber es könnte ja sein, dass der ein oder andere nicht alle irgendwie schon also sich anhören konnte.
Also nicht gleich abschalten, wenn ihr sie nicht alle gehört habt. Man kann, so hoffen wir jedenfalls, die heutige Folge auch so einfach einführen. Genau.
Und wir haben eben ein paar Folgen zu zweit gemacht und hatten aber auch drei, finde ich, wirklich spannende und hochinteressante Gäste in unserer kleinen Reihe.
Ja, genau. Zwei davon waren interessanterweise Europarechtsprofessoren, aber der eine eben auch gleichzeitig Europaabgeordneter seit 5 Jahren und ist auch für die nächste Legislaturperiode im Europaparlament. Und dann hatten wir auch einen Politikwissenschaftler und Soziologen.
Fass doch mal für uns beide und auch für alle, die uns zuhören, mal aus deiner Sicht jetzt in der Rückschau zusammen in Bezug auf die Frage, was ist denn die Vision für Europa?
Ja, wir haben ja ein bisschen damit angefangen, was ich auch ganz zu Beginn der Reihe beschrieben hatte. Was sind denn so die ursprünglichen Visionen von Europa, die auch heute noch immer zitiert werden? Also da ist natürlich das Friedensnarrativ, die Europäische Union als der Friedensbringer nach einem Zeitalter der blutigen Kriege in Europa. Da ist das Wohlstandsnarrativ, die Europäische Union als Garantin des Wohlstands für die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten. Da ist das demokratische Narrativ, die Europäische Union als Gewährleisterin des sozusagen der demokratischen Verfasstheit ihrer Mitgliedstaaten und damit des europäischen Kontinents insgesamt. Also das sind die positiven Narrative, die positiven Visionen von Europa und die haben wir sozusagen getestet. Und wir haben mit drei Menschen zu tun gehabt, die grundsätzlich diese Visionen teilen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Wir haben mit drei überzeugten Europäern gesprochen, aber die eben auch sehr unterschiedliche Perspektiven auf, sagen wir mal, auf die Notwendigkeit auch der Weiterentwicklung dieser Ursprungsvisionen haben. Wir haben den Praktiker, den wissenschaftlich unterlegten Praktiker aus dem Europäischen Parlament, der sich viele Gedanken darüber gemacht hat, wie man sozusagen diese Visionen praktisch herunterbrechen kann auf das, was eben in Europa auch an Politik erfordert ist, worüber ja die Bürgerinnen und Bürger auch beispielsweise in einer Europawahl entscheiden und was sie dann eben von der nächsten Legislaturperiode in Europa erwarten. Wir haben mit Jürgen Nayer jemanden gehabt, der sich sehr über die dahinterliegenden gesellschaftlichen Strömungen Gedanken gemacht hat. Also inwieweit werden diese Visionen, diese Ursprungsvisionen noch von der Gesellschaft heute getragen oder was sind möglicherweise neue Visionen oder gesellschaftliche Grundperspektiven, die auf Europa eingenommen werden? Inwiefern unterscheiden die sich von denen, die vielleicht noch vor einigen Jahren oder gar Jahrzehnten im Schwange waren? Und schließlich hatten wir ja mit Alexander Thiele auch jemanden, der eigentlich eine ganz neue Vision von Europa aufgemacht hat, nämlich Europa als die neue Form der politischen Herrschaftsorganisation hier auf unserem Kontinent und sozusagen als Eröffnung eines neuen demokratisch zu bespielenden Feldes, eines Aktionsfeldes. Ja, auf dem sich im Prinzip das, was wir auf nationaler Ebene schon erreicht hatten, jetzt eben im anderen supranationalen Kontext neu entfaltet.
Sind diese drei Positionen für dich oder an welcher Stelle sind sie für dich sehr widersprüchlich möglicherweise? Widersprüchlich ist das falsche Wort, sondern entgegengesetzt. Oder sind sie in einer gewissen Weise sogar irgendwie vereinbar?
Das war für mich persönlich eigentlich die spannendste Schlussfolgerung oder das spannendste Fazit, wo ich auch selber das Gefühl hatte, da habe ich wirklich was dazugelernt im Sinne von, ich habe eine neue Perspektive auf Europa gewonnen, weil ich finde, diese drei Elemente fügen sich auf sehr interessante Weise sehr gut zusammen. Nun muss man auch natürlich sagen, wir haben drei Menschen gehabt, die zwar sehr differenziert und auch kritisch auf Europa blicken, aber natürlich trotzdem von der gleichen Grundprämisse ausgehen, wie ich selber oder wie wir selber es tun, eben von dieser grundsätzlich positiven, bejahenden europäischen Version. Wir haben jetzt nicht mit jemandem diskutiert, der sagt, also eigentlich will ich mit diesem ganzen Europa nichts zu tun haben und für mich gibt es also nur Deutschland und alles andere sollten wir besser sozusagen beiseite legen oder uns vorsichtig davon distanzieren oder auch weniger vorsichtig davon distanzieren. Also mit solchen Fundamentalkritikern haben wir natürlich nichts zu tun gehabt, sondern wir haben mit Menschen zu tun gehabt, die Ursprungsvision von Europa teilen, die aber auch die Gefahren für diese Vision sehen, die eigentlich alle drei der Meinung waren, also wir dürfen nicht bei diesem Ursprungsnarrativ stehen bleiben, denn das wird die Menschen auf Dauer nicht befriedigen. Das bringt Europa dann auch in Gefahr, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Und die dann jeder einen anderen Aspekt der Weiterentwicklung gebracht haben. Also ich fange mal vielleicht mit Jürgen Nayer an, weil er natürlich aus soziologischer Perspektive eben über gesellschaftliche Grundströmungen gesprochen hat. Und eben festgestellt hat, wir haben in der Gesellschaft neue Grundströmungen, die sind natürlich nicht mehr geprägt durch die Kriegserfahrung, deswegen ist auch das Friedensnarrativ nur begrenzt überzeugend, jedenfalls soweit es sich innerhalb Europas bewegt. Wir haben es mit gesellschaftlichen Strömungen zu tun, die entweder keine Gefahr für den Wohlstand sehen, also das wäre dann das Gleiche beim Friedensnarrativ, dass man das für selbstverständlich nimmt, oder aber die sehr wohl eine Gefahr sehen, aber eine Gefahr, die sich mehr aus übermäßiger Fürsorge, aus einer fast schon strangulierenden Regulation ergibt und die Europa insofern sogar als eine Quelle des Übels ausmachen. Wie gesagt, muss ja nicht immer mit der extremen Folge sein, Europa ganz abzulehnen, aber zumindest sozusagen dieses Europa, diese Union, diese Bürokratie, dieses Brüsseler Monstrum oder wie auch immer. Und damit muss man umgehen. Und auch mit natürlich einer sozusagen einer grundsätzlichen Abstiegsangst, die sich insbesondere in der Mittelschicht in vielen europäischen Ländern breit gemacht hat und die sich deswegen in sozusagen in engere Zusammenhänge flüchten, weil sie sich davon eher Verständnis und auch Rücksichtnahme auf ihre Interessen erwarten und die man quasi abholen muss, um ihnen zu zeigen, ihr könnt das aber auf der europäischen Ebene eigentlich sehr viel besser einbringen, wenn ihr euch darauf einlasst und wenn sich natürlich auch Europa darauf einlässt. Und dann sind wir genau bei Alexander Thiele, eben sagt, ja, wir müssen Europa als das neue Feld der politischen Auseinandersetzung entfalten. Europa ist nicht das, was ist nicht die technokratische Schicht, die sich oben drüber legt und alles irgendwie in einer Expertokratie einer Lösung zuführt. Europa ist auch nicht das Feld, wo sich der demokratische Diskurs sozusagen auflöst oder alle Konfrontationen enden und alle sich glücklich auf einer rosa Wolke zusammenfinden. Nein, sondern Europa ist die Transformation dessen, was wir in den gereiften Demokratien auf nationaler Ebene schon längst haben, die politische Auseinandersetzung auf ein neues, auf ein größeres Feld zu ziehen. Und das müssen wir annehmen. Und wir müssen diese Auseinandersetzung führen, wie wir sie auf der nationalen Ebene führen, natürlich unter anderen Parametern, mit anderen Zielrichtungen. Und dann sind wir genau beim Praktiker, also bei Sven Simon, der von der gleichen theoretischen Fundierung oder vom gleichen theoretischen Grundverständnis her kommend, versucht das sozusagen ganz konkret herunterzubrechen nach dem Motto, was hat das für Konsequenzen für etwa die Kompetenzverteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten, für das Zusammenwirken der europäischen Organe, für die Verständigung auf gemeinsame europäische Politiken und so weiter.
Und habe ich das richtig verstanden? Das ist das, was dich in deinem Denken und in dem Blick darauf, wohin geht's mit Europa eigentlich, dir auch neue Türen aufgemacht hat oder zumindest irgendwie die Felder erweitert hat, über die du nachdenkst?
Ja, da will ich durchaus an unserem letzten Podcast anknüpfen, an diesem Gedanken. Ich meine, diese gesellschaftlichen Strömungen sind ja da. Das ist ja völlig richtig. Die muss man wahrnehmen. War sehr interessant, sie aus fachkundiger Perspektive geschildert zu bekommen. Aber das entspricht ja auch durchaus dem, was man so in Studien oder auch in Artikeln liest. Und gerade auch, wenn man eben diese Ausgangsfrage beantworten will, ist Europa in Gefahr. Und natürlich das, was im Europäischen Parlament sich vollzieht, worüber wir vor allem mit Sven Simon diskutiert haben, das ist das, was einfach notwendig ist, um die Maschinerie am Laufen zu halten, um zu sehen, dass das weitergeht, dass man das alles vernünftig weiterentwickelt. Aber das, sagen wir mal so, das Element, was am meisten die Transformation der ursprünglichen Vision verkörpert, das hat sich für mich eigentlich in diesem letzten Gespräch ergeben. Nämlich wirklich einfach Europa anzunehmen, als einfach ein zusätzliches politisches Diskursfeld, aber in einem bejahenden Sinne, als wäre das, was wir auch auf nationaler Ebene bejahen sollten, nämlich die Möglichkeit, sich auch wirklich auseinanderzusetzen, verschiedene politische Strömungen erstmal im Diskurs auch durchaus konfrontativ zusammenzubringen, am Ende auch zu akzeptieren, wenn sich eine durchsetzt, immer natürlich mit der Möglichkeit für die andere die Mehrheit zurückzugewinnen, so wie das Karl Popper ja als Wesenselement der Demokratie geschildert hat, dass die Minderheit eben immer die Chance hat, auch ohne Blutvergießen selbst zur Mehrheit zu werden und die anderen abzulösen. Und dass das im Prinzip auf der europäischen Ebene jetzt ganz genauso stattfindet und ganz genauso auch stattfinden muss, wenn wir ein demokratisches Europa wollen, wenn wir Probleme, die sich Europa als Ganzes stellen, auf demokratische Weise miteinander lösen wollen. Und das im positiven Sinne zu bejahen und sozusagen zu sagen, ist doch gut, dass wir diese Möglichkeit haben, das eben jetzt nicht nur auf der nationalen Ebene auszutragen und dann zu versuchen, das irgendwie im zwischenstaatlichen Bereich miteinander zu verhandeln, vielleicht auch hinter verschlossenen Türen, nein, sondern ganz transparent auf offener Bühne die politische Auseinandersetzung europaweit zu führen und zu schauen, wohin marschieren wir als Kontinent, als Union in den Fragen, die wir nur vernünftigerweise gemeinsam als Union lösen und bearbeiten können.
Ich hab mir die Frage gestellt, wo ist denn die Abgrenzung zwischen politischer Streit auch gerne auf offener Bühne, der nicht weiterbringt und letztlich nur ein Zeichen dafür ist, dass die kriegen es einfach nicht hin? Stichwort Ampel. Und woran erkenne ich dann den konstruktiven, guten politischen Streit, der genau dieses Qualitätsmerkmal ist oder dieses Signal, genau da sind wir wirklich in Richtung reife Demokratie unterwegs, der dann, so wie du es beschrieben hast oder wie unsere Gäste es beschrieben haben, auf eben europäischer Bühne dann auch stattfindet in gewissen Themen. Wo ist so für normalen Menschen der Unterschied?
Also du hast, glaube ich, ein Adjektiv gerade eben benutzt, das das wunderbar kennzeichnet. Und wir nehmen da mal das Gegensatzpaar konstruktiv-destruktiv. Also die Frage ist, ist es konstruktiver Streit, den ich annehme, weil ich sage, ich habe eine Vorstellung davon, wie es besser werden kann. Ich versuche, diese Vorstellung durchzusetzen, aber vielleicht lerne ich ja auch im Diskurs, dass ich auch meine eigene Vorstellung an der einen oder anderen Stelle modifizieren muss, um es vielleicht noch besser machen zu können. Und dem destruktiven Streit, der im Prinzip davon ausgeht, nach dem Motto, also die anderen können eh alle nix oder haben schlimmer noch irgendwelche bösen Absichten. Und deswegen, ich muss mich jetzt hier durchsetzen oder es ist alles verloren. Alle doof außer ich. Das bringt uns übrigens zurück zu ein paar Folgen, die wir außerhalb der Europareihe auch schon früher mal, wenn wir über den Einfluss beispielsweise von Medien gesprochen haben oder über den Umgang mit Medien und mit politischer Kommunikation gesprochen haben. Die Demokratie oder der politische Diskurs in der Demokratie beruht auf der Annahme und kann auch nur dann konstruktiv wirken, wenn alle diese Annahme teilen, dass sie sagen, es könnte ja auch sein, dass der andere recht hat. Ich bin zwar überzeugt davon, dass ich recht habe, aber es könnte sein, dass der andere recht hat und selbst wenn er nicht recht hat, ich muss für mich werben, für meine Position, ich muss andere davon überzeugen, ich muss Mehrheiten gewinnen und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das eben für den Moment so und dann muss ich mich auch damit abfinden, dass jemand anders, der es auch glaubt, besser zu wissen, die Chance hat, das umzusetzen. Und ich schaue mir das an, ich meine, entweder überzeugt er mich auch, das soll es ja auch geben, wenn er mich aber nicht überzeugt und ich bleibe dabei, dass ich es besser weiß, dann bleibt es eben meine Aufgabe, sozusagen die Mehrheit zurückzugewinnen und zwar im Diskurs. Und das ist der Unterschied zu dieser Annahme nach dem Motto, alle, die nicht meiner Meinung sind, sind entweder dumm oder böswillig und müssen daher bekämpft werden. Das ist ja auch diese unterschiedliche Konnotation. Sind die, die nicht meiner Meinung sind, sind das Feinde, die es zu bekämpfen gilt, oder sind es einfach politische Konkurrenten, Gegner, mit denen ich mich auseinandersetze, mit denen ich ringe, wo ich mich auch am Ende durchsetzen will, aber die ich trotzdem als sozusagen als faire Widersacher anerkenne. Es ist ein bisschen wie, weil wir ja gerade auch Europameisterschaft, Olympische Spiele und so weiter haben diesen Sommer, es ist wirklich ein bisschen wie im Sport. Will ich meinen Gegner vernichten? Ich meine, es gibt ja Sportarten, wo man durchaus darauf ausgehen könnte, so Boxen, Ähnliches. Will ich meinen Gegner vernichten oder ist mein Gegner ein sportlicher Konkurrent, mit dem ich im Wettkampf versuche, überlegen zu sein, dem ich aber vorher und hinterher die Hand reiche und sage, letzten Endes ringen wir alle um das Gleiche. Heute war ich besser, morgen bist du besser und übermorgen versuchen wir es neu.
Also sind wir vielleicht so gesamtgesellschaftlich in unseren demokratischen, liberalen Gesellschaften an einem Punkt, wo wir wirklich eine nächste Reifestufe erreichen könnten oder sollten? Weil jetzt auch mal so, was du gerade gesagt hast, wenn ich mir jetzt auch kleine politische Zellen angucke, diese Kriegsrhetorik habt ihr alle drauf.
Ja? Ja, klar, ich meine, ein bisschen gehört das ja auch dazu, aber das ist eben die Frage, ist es Theaterdonner? Das gehört auch ein bisschen zur Politik dazu, machen auch ein bisschen Show. Oder steckt dahinter wirklich so tiefsitzende Aversion oder gar Hass? Oder ja, deswegen komme ich auf diesen Begriff Feindschaft. Das ist ein Unterschied. Das erste kann man noch mit ein bisschen Schmunzeln nehmen. Das gehört, wie gesagt, auch ein bisschen zur politischen Vorstellung dazu. Das zweite ist das, was eigentlich gefährlich ist. Eigentlich hänge ich aber der demokratischen Urvorstellung an. Wenn wir mal ganz zurückdenken an die Anfänge der Demokratie. Wie war das denn im alten Athen? Also ich lasse jetzt mal beiseite, dass Frauen, Sklaven und so weiter da nicht mitbestimmen konnten und deswegen natürlich das keine vollkommene Demokratie in unserem Sinne war, aber für die Zeit von vor 2500 Jahren war der Grundansatzpunkt schon beeindruckend. Nämlich, dass sich irgendwo alle auf dem Marktplatz zusammenfinden, auf der berühmten Agora in Athen. Alle finden sich auf dem Marktplatz zusammen und jeder, der glaubt, was zu sagen zu haben, ergreift das Wort und am Ende wird abgestimmt. Und derjenige, der am überzeugendsten war, dem folgt man bis zur nächsten Debatte. Das ist ja die Urform der Demokratie. Oder die zweitälteste Demokratie der Welt zu nehmen, oder die älteste, die heute noch existiert, nämlich die amerikanische, die ja von dieser Grundidee herkommt, vom Marketplace of Ideas. Also, wo auch dieses für unsere Verhältnisse völlig ausgreifende amerikanische Verständnis von Meinungsfreiheit herkommt. The best remedy against bad speech is more speech. Dahinter steht ja dieser Gedanke, wenn wir alle uns zusammenfinden, das ist dieser alte Agora-Gedanke, und lange genug aufeinander einreden und irgendwann sicherlich auch eine Entscheidung treffen müssen, aber dann setzt sich auf lange Sicht die argumentativ beste Position durch, weil auf lange Sicht sie diejenige sein wird, hinter der sich die Mehrheit versammelt. Wir wissen heute natürlich, klar, das ist ein bisschen ein Kinderglaube, vor allem eben im Zeitalter der modernen Medien, Echokammern und wie nennt man das noch? Dieser Blasen, ne, die sich dann bilden über all das, worüber wir diskutiert haben. Wir wissen heute, dass dieser ideale Marketplace of Ideas, das deutsche Äquivalent ist übrigens dann der herrschaftsfreie Diskurs von Jürgen Habermas, dass sich diese Situation nicht mehr herstellen lässt und wahrscheinlich niemals hat herstellen lassen, aber sich heute wahrscheinlich noch schlechter herstellen lässt als früher, obwohl wir mehr kommunizieren als je zuvor. Und trotzdem glaube ich, dass wir an der Idee festhalten sollten, bei ihrer Unvollkommenheit, weil wenn wir diesen Gedanken aufgeben, dass wir im Wettstreit, im offenen Wettstreit der Meinungen miteinander am Ende das finden, was die beste Lösung ist, und in der Mangelung objektiver Beurteilungskriterien ist die beste Lösung die, auf die sich die Mehrheit gerade einigen kann. Ich glaube, nur das führt uns zum Ziel, und das weiterzuentwickeln und dazu zu stehen und an die Bedingungen der modernen Zeit anzupassen, das ist, glaube ich, die Voraussetzung für das Fortbestehen einer gereiften Demokratie.
Lass uns doch diesen Gedanken dann mal in die Zukunft Europas weiterspinnen. Liege ich richtig, dass eine zentrale Voraussetzung ist, dass genau diese Grundhaltung, diese Philosophie, dieses Verständnis natürlich alle Akteure auf europäischer Ebene einen muss. Das müssen sie ins Parlament und in alle Gremien tragen, weil sonst funktioniert es natürlich nicht. Wenn das eine Voraussetzung ist und nehmen wir mal an, das gelänge, ist die Struktur der EU schon reif genug, um diese Art von politischen Diskurs zu ermöglichen? Oder was muss sich ändern?
Sagen wir es mal so, die Struktur hat sich schon sehr stark in diese Richtung verändert. Das kann man, das haben wir auch diskutiert. Das kann man an dem Wandel der Rolle des Europäischen Parlaments sehen. Das zwar noch immer kein Parlament ist, wie wir das jetzt etwa vom Deutschen Bundestag oder so erkennen, sich aber im Laufe der Jahre dem doch gewaltig angenähert hat. Also wenn man sich anschaut, wo das ursprünglich herkam, also auch noch nicht Parlament, sondern Versammlung hieß, und was das Europäische Parlament heute ist, dann sieht man einen ganz klaren Weg, der in diese Richtung geht. Und darum herum gruppieren sich ja auch die anderen Akteure. Also deswegen glaube ich, der Weg ist noch lange nicht vollendet. Aber eigentlich sind wir im Großen und Ganzen in die richtige Richtung unterwegs. Das geht in einem Gebilde wie Europa immer, wie in der Echternacher Springprozession, also zwei Schritte vor und einen wieder zurück. Aber ich glaube, wenn wir die lange Linie ausziehen, dann stimmt das. Und natürlich müssen sich am Ende die maßgeblichen Akteure dahinter versammeln. Es gibt immer den Lunatic Fringe, es gibt immer einen Anteil von Leuten, die du nicht mitnehmen kannst auf diesem Weg. Der darf halt nicht zu groß werden. Das ist im Moment die Gefahr, in der wir uns befinden. Aber solange sich die maßgeblichen Akteure einig sind, diesen Weg weiterzugehen, findet man auch irgendeine Möglichkeit, das miteinander auszutragen. Und wie gesagt, das führt nicht zum großen Wurf, aber in der Demokratie gibt es auch selten den großen Wurf. Demokratie ist das, was Popper Piecemeal Social Engineering nannte. Wir drehen Schräubchen nach Schräubchen und immer mit dem Ziel, die Welt und das Leben der Menschen ein kleines bisschen besser zu machen. Und wir freuen uns auch über inkrementelle Verbesserungen, also über Kleinigkeiten. Das ist auch etwas, was uns von, ich sag mal, von der populistischen oder gar autoritär oder autokratischen Herangehensweise unterscheidet. Bei uns haut nicht einer auf den Tisch und sagt, jetzt marschieren wir mal ganz grundsätzlich in eine andere Richtung, so wird's gemacht und dann wird's alles gut und alle sagen jawohl und marschieren hinterher. Sondern wir ringen um jedes Schräubchen. Und manchmal drehen wir es auch in die falsche Richtung. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir es halt wieder zurückdrehen. Aber wir bewegen uns schrittweise vorwärts. Das braucht aber Geduld. Demokratie ist eine, bis zum Wissen gerade eine Zumutung. Demokratie ist eine Anforderung an Geduld. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ja, die Alternative ist am Ende die Unfreiheit. Einer befiehlt und die anderen folgen. Und die Geschichte hat uns gelehrt, dass das in den allermeisten Fällen der schlechtere Weg ist.
Und so sind zumindest die Gespräche oder die Kernergebnisse unserer drei Gespräche eigentlich auch ganz gut in die Zukunft zu reihen. Also wirklich die große Vision, die wir mit Jürgen Nayer hatten, wo es letztlich auch um gemeinsame Sozialpolitik geht. Und halt irgendwie so davor, so das veränderte Verständnis des politischen Diskurses und dann auch die Kompetenzzuschreibung für die großen Themen wirklich in der EU und dann eben aufgrund des im Ringen des besten Ergebnisses halt die Weiterentwicklung wirklich gemeinsam sich den Herausforderungen zu stellen, vor allen Dingen nach außen. Das habe ich irgendwie auch noch besser verstanden, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, EU nach innen und was sie leistet, sondern dass wir jetzt da stehen, wie schaffen wir es denn, den Schutz der Europäer nach außen zu gewährleisten.
Genau, also wir müssen wieder lernen, uns auf die großen Themen zu konzentrieren. Je höher die Ebene, umso größer das Thema. Das ist eigentlich ein ganz alter Lehrsatz. Ne? Und wenn man es unbedingt mit einem Begriff belegen will, dann reden wir halt vom Subsidiaritätsprinzip. Aber dahinter steckt eben der Gedanke, etwas nach oben zu zonen, ist nicht immer die beste Lösung. Wir haben ja hier auch schon über Föderalismus diskutiert und dass es bestimmte Dinge gibt, die auch besser auf der Länder- oder sogar auf der kommunalen Ebene aufgehoben sind. Aber es gibt eben auch bestimmte Themen, die werden besser so weit wie irgend möglich nach oben gezont. Und die muss man halt identifizieren und dann muss man sich auch auf die konzentrieren. Und das war das, was wir gerade als Ergebnis des letzten Gesprächs hatten, dass wir sagten, also sowas wie eben Sicherheit und Verteidigung nach außen, so etwas wie gehen wir mit Migration in Europa um, weil das auch alle Staaten betrifft. Oder als drittes, wie gehen wir eben mit der Herausforderung des Klimawandels um, die sowieso kein Staat für sich alleine lösen kann. Das sind Themen, ja, die kann man sinnvoll nur auf europäischer, eigentlich sogar am besten auf globaler Ebene anpacken, aber packen wir es mal auf europäischer Ebene an, da sind wir schon gut bedient. Und der Standard für die Ausstattung des Kindergartens oder der Neubau einer Schule oder was immer man sonst noch als Beispiel nehmen kann, kulturelle Krümmung von Gurken, das muss nicht sein. Das können wir auch vor Ort lösen. Und wenn möglicherweise die Dänen anders gekrümmte Gurken essen wollen als die Spanier, ist das auch in Ordnung.
Und gerade beim Gespräch mit dem Alexander Thiele habe ich an der Stelle auch so für mich als kleines Fazit gedacht, weil er ja sehr nachvollziehbar sagte, Mensch, wir integrieren um des Integrierens Willens, aber die Begründung fehlt eigentlich in den großen Reden der letzten 20 Jahre. Streicht es doch aus den Verträgen raus, weil alleine als Selbstzweck macht es keinen Sinn. Sind diese großen Themen wie Klimawandel und Klimaschutz, wie eben auch die Sicherung unseres Wohlstands in der globalen Wirtschaft mit allen anderen Mächten außerhalb Europas, die wesentlich stärker sind, als wir das als Alleinstaat überhaupt sein können, als Europa wahrscheinlich auch, sind das diese großen Themen, die du auch genannt hast, nicht die Begründung dafür, dass es eben kein Selbstzweck ist, sondern dass genau das die ganz konkreten Herausforderungen sind, die uns eigentlich gar keine andere Wahl lassen, ob wir das nun wollen oder nicht, die genau das liefern, was vielleicht in den Reden als Begründung irgendwie so deutlich noch fehlt.
Ja, es gibt einfach Probleme, die kein Nationalstaat für sich alleine lösen kann, vor allem keiner von unserer Größe. Ja, ich meine, das ist bei den USA oder China ein bisschen anders. Die sind so riesig, die USA besetzen einen halben Kontinent, China hat 1,3 Milliarden Menschen, die können auch ziemlich viel für sich alleine lösen. Auch nicht alles. Und das ist für solche ganz großen Mächte sogar noch schwieriger zu lernen, weil da natürlich immer eine immanente Tendenz da ist, zu sagen, komm, ich gebe mich jetzt mit dem ganzen kleinen Kropfzeug nicht ab, ich mache das jetzt alleine. Also das ist deren Lektion. Für uns als Mittelmächte stellt sich diese Frage gar nicht. Also Deutschland alleine unterwegs, für die kleineren europäischen Staaten gilt das noch viel mehr, in diesen großen Fragen kannst du ja vergessen. Und aus dieser Erkenntnis heraus kann ein neues Bekenntnis zur Integration erwachsen. Aber Integration eben nicht als ein Selbstzweck, der per se immer und überall die richtige Antwort ist, sondern konzentriert genau auf die großen Fragen unserer Zeit, die nach solchen übergreifenden Lösungen verlangen.
Und halt auch sehr, ein weiteres Argument ja sehr pragmatisch, die Verteidigungsfähigkeit macht halt einfach auch finanziell mehr Sinn, wenn wir kompatible Systeme irgendwie haben und nicht jeder sein eigenes.
Ja, das ist dieses schöne Beispiel. Ne? Wir haben, glaube ich, in Europa irgendwie 180 Waffensysteme, die Amerikaner kommen mit 40 aus. Und wir sehen alle im Moment tagtäglich, die Schlagkraft der amerikanischen Streitkräfte und ihrer Waffensysteme ist aber wesentlich größer.
Zum Abschluss, so jetzt mal vielleicht nicht auf 20 Jahre, aber auf die nächsten 5 oder 10 Jahre geschaut. Was glaubst du persönlich, wo steht Europa dann? In genau dieser Visionsrichtung?
Also ich bin ja ein krankhaft optimistischer Mensch. Ich habe mal in meiner Antrittsvorlesung an der Uni, als ich über Völkerrecht geredet habe und über die Frage, ist Völkerrecht, ist es überhaupt Recht? Und kann man überhaupt seine Hoffnungen darauf setzen? Das war natürlich auch zu einer Zeit, wo eigentlich viele das bejaht haben, viel mehr als heute. Aber da habe ich auch schon gesagt, also Völkerrechtler sind Berufsoptimisten. Du musst daran glauben, dass das Glas halb voll ist. Und ich würde sagen, überzeugte Europäer, wie ich es auch bin, müssen genauso sein. Du musst optimistisch sein, sonst kannst du mit diesen großen Aufgaben gar nicht zurechtkommen. Also ich formuliere eine optimistische Vision, ja. Ich glaube, dass Europa in 10 Jahren eine neue Normalität gewonnen haben wird als politische Organisation. Dass man vielleicht tatsächlich das Pathos, das ich auch manchmal ganz gerne an den Tag lege, aber dass das vielleicht sogar weitgehend rausgenommen wird. Europa als die friedensstiftende Einheit und Garant unseres Wohlstands, all diese Erzählungen, die sind ja nicht falsch. Aber ich glaube, die werden nicht mehr so nach vorne geschoben werden. Worauf ich hoffe ist, dass man aber auch umgekehrt, wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann nicht einfach pauschal schimpft nach dem Motto, ja, diese Bürokraten und Deppen in Brüssel, die kriegen das halt einfach nicht hin, sondern dass wir dazu kommen zu sagen, okay, hier läuft etwas nicht richtig, auf welcher Ebene müssen wir das angehen? Müssen wir es auf europäischer Ebene angehen? Okay, dann lass uns in die politische Auseinandersetzung gehen. Sei es bei der nächsten Europawahl oder auch zwischendrin. Ich hoffe auch und bin zuversichtlich, dass die Menschen, die für uns in Europa Politik machen, eine andere Aufmerksamkeit erfahren. Auch das, finde ich, ist etwas, was sich schon abzeichnet, dass diejenigen, die etwa für uns im Europäischen Parlament sitzen, dass die doch bekannter werden und von Bürgerinnen und Bürgern auch mehr angefragt werden, dass sich nicht mehr alles auf die Bundestags- oder so auf die Landtagsabgeordneten konzentriert, sondern dass Menschen wahrnehmen, hoppla, hier müssen wir auf diese höhere Ebene, aber da gibt es auch Menschen, die sich darum kümmern und die ich ansprechen kann. Und dass das in 10 Jahren mit einer wesentlich größeren Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, als das etwa vor 10 Jahren noch der Fall war.
Wir werden nicht erst in 10 Jahren wieder darüber reden.
Ganz bestimmt nicht. Wir begleiten den Prozess weiter.
Also ein ganz persönliches Fazit. Mir hat das wirklich unheimlich viel Freude gemacht, diese thematische Reihe. Viel mehr, ehrlich gesagt, als ich dachte. Und eben habe ich ein bisschen gedacht, hätten wir uns vielleicht auch durchaus mal zu einem richtigen Kritiker wagen sollen. Aber wir retten die Welt alleine ja auch nicht. Und vielleicht machen wir es irgendwann mal.
Och, ganz bestimmt. Aber eigentlich ist der Effekt, den du beschreibst, ist genau der, die wir uns auch ein kleines bisschen von dieser Reihe erhofft haben. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls der eine oder die andere von Ihnen eine ähnliche Reaktion zeigen sollte, wie es Anja eben beschrieben hat, nach dem Motto, also, ach, als ich von dem Thema gehört habe, habe ich erst gedacht, was ist jetzt wieder dieser theoretische Sums da irgendwo oben in den Wolken. Aber jetzt stelle ich fest, hey, das ist eine ganz spannende Geschichte, die ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben hat, über die wir uns Gedanken machen müssen, aber eben im positiven Sinne. Dann hätte die Reihe ihren Zweck erfüllt.
Wie sagen wir immer gerne an der Stelle, besseres Schlusswort kann es nicht geben.
Ja, und deswegen freuen wir uns auf das nächste Mal, wenn wir mit euch sagen, lasst uns über Politik reden.
Und bis dahin eine gute Zeit.
Tschüss.